your fears. Hallo und herzlich willkommen zum Kinderherzen-Podcast, dem Podcast von und für Eltern und Familien herzkranker Kinder. Mein Name ist Nina Schwarzbauer, ich bin Journalistin und selbst Mama eines Sohnes, der mit einem komplexen Herzfehler zur Welt gekommen ist. Und weil ich weiß, wie viele Fragen, Unsicherheiten und Herausforderungen im Leben mit einem chronisch herzkranken Kind aufkommen, hole ich mir in jeder Folge fachkundige Antworten von ExpertInnen und lasse mich von den Erfahrungen anderer Familien inspirieren. Meine Gäste beantworten mir und euch in diesem Podcast unsere Fragen rund um den Alltag mit herzkrankem Kind, machen Mut und zeigen Wege auf, mit den besonderen Herausforderungen unserer Kinder umzugehen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kinderherzen-Podcasts. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich unseren allerersten JEMA, also Jugendlichen mit angeborenem Herzfehler. Wobei, eigentlich, Vincent, bist du ja mit 19 gerade so an der Schwelle zwischen JEMA und EMA. Aber so oder so, herzlich willkommen im Kinderherzen-Podcast.
Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich und bin gespannt.
Ja, du hast mir gesagt, Winnie wäre dir lieber als Vincent. Dann würde ich sagen, Winnie, erzähl mal, was machst du, wie und wo lebst du und wo stehst du gerade so im Leben?
Okay, also ja, Winnie ist immer das Angenehmere. Also ich bin Vincent, Winnie, 19 Jahre alt, jetzt im Februar geworden, gehe noch zur Schule in die 13. Klasse. Das heißt, in ein paar Monaten steht das Abitur an. Und was danach passiert, schauen wir mal. Mhm. Zurzeit ist, glaube ich, der größte Fokus wirklich auf der Schule. Und sonst in meinem Leben, was mache ich? Ich mache viel mit Freunden, ich bin viel unterwegs, so gut es ist. Ich habe verschiedenste Hobbys, von Musikinstrumenten, die ich spiele, an Schlagzeug und Keyboard, das ich mal gespielt habe, zu sportlichen Sachen, die ich auch in verschiedenste Richtungen gemacht habe, von Fußball zu Tanzen. Ja.
Ja, wenn man so dir so zuhört, würde man auf den ersten Blick denken, ganz normales Leben, so kurz vorm Abi. Aber du bist ja hier im Kinderherzen-Podcast, deswegen haben wir natürlich auch schon so eine leise Ahnung, was bei dir ein bisschen anders ist. Du lebst nämlich auch mit einem angeborenen Herzfehler. Kannst du mal erzählen, was du hast und was du so aus Erzählungen weißt, wann deine Eltern das erfahren haben und wie und um welchen Herzfehler es sich handelt?
Also ich bin mit einer Fallot'schen Tetralogie geboren, sind quasi letztendlich 4 einzelne Fehler zusammengenommen, weil die dann doch irgendwie alle zusammenhängen. Meine Eltern, glaube ich, haben das gar nicht mal so vor der Geburt wirklich erfahren, sondern ich glaube, das kam alles dann relativ schnell nach der Geburt, eins nach dem anderen. Und das ging dann auch relativ schnell, meine ersten Behandlungen, weil das ja dann doch relativ akut war, dass ich schnell operiert wurde, auch in den ersten Monaten meines Lebens des Öfteren.
Wie oft das, des Öfteren?
Ich glaube, im ersten Jahr müssten das 4-mal gewesen sein.
Oh, okay.
Wo quasi Stück nach Stück die einzelnen Sachen behoben wurden quasi. Und damit das quasi fürs Erste stabil ist und ich ein relativ normales Leben führen kann.
Und also du sagst jetzt im ersten Lebensjahr, also du kannst dich da ja nicht mehr dran erinnern.
Nee.
Hast du aus der Kindheit so ein bisschen was mitgenommen, dass du das Gefühl hattest, bei dir ist irgendwie was anders, vielleicht dass deine Eltern, ich weiß nicht, hast du Geschwister?
Ja, ich habe eine große Schwester.
Okay, dass deine Eltern vielleicht mit dir anders umgegangen sind als mit ihr oder dass du das Gefühl hattest, auf mich wird irgendwie besonders aufgepasst oder besonderer Fokus auf mich oder so?
Also natürlich, irgendwie hat man immer gemerkt, dass irgendwas anders ist im Vergleich zu vor allem Freunden im gleichen Alter. Aber ich fand es eigentlich immer ganz gut, dass meine Eltern dann nie so ein riesiges Ding draus gemacht haben und mich jetzt hat geschützt haben wie einen Schatz, der bloß nicht etwas irgendwie ansatzweise Gefährliches tun darf, sondern da wirklich mir das relativ früh auch beigebracht haben, so selber vernünftig zu sein und zu merken, hey, wenn jetzt halt meine Freunde 4 Stunden Fußball spielen nach der Schule und du merkst, ja, das geht bei mir 20 Minuten und danach brauche ich eine Pause, dass ich mich nicht abracker, nur um weiterhin mit meinen Freunden spielen zu können und nicht aufzufallen jetzt quasi. Das wurde mir relativ früh beigebracht, da selber zu merken, wo meine Grenzen sind und auch selbstständig Grenzen zu setzen quasi.
Okay. Und hast du gemerkt, dass dir Dinge schwerer gefallen sind als anderen? Also auch so in der Entwicklung oder so, dass deine Eltern mal gesagt haben, oh, du hast erst dann und dann laufen gelernt oder das und das ist dir irgendwie schwer gefallen? Oder hast da weder du oder deine Eltern rückblickend irgendwie irgendein Thema gehabt?
Nee, ich glaube, da gab es nicht wirklich Sachen, wo man sagen könnte, das sind irgendwelche verzögerte Entwicklungen, die auf den Herzfehler zurückzulaufen sind. Mhm. Im Gegenteil eigentlich, ich war im Kindergarten, konnte ich quasi schon lesen, weil meine Schwester immer großen Spaß hatte, mir das Alphabet beizubringen. Sie war 2 Jahre älter, war dann schon in der Grundschule und konnte dann natürlich schon lesen. Da war das eigentlich eher im Gegenteil, dass man jetzt halt sagen würde, ich hing irgendwie zurück. Alles abgesehen von den sportlichen Aktivitäten, die natürlich nur bis zu einem bestimmten Grad bei mir möglich waren.
Und hast du das aber immer gut für dich gemerkt, was da möglich ist? Oder hattest du manchmal auch das Gefühl, da kommt von außen so ein bisschen Druck auf? Oder dass du gesagt hast, ich würde gerne Leistungssport machen und es geht irgendwie nicht oder so? Oder war das für dich alles auch immer voll in Ordnung?
Naja, bisschen Druck war immer da, vor allem wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist. Im Schulsport kriegt man natürlich Blicke, wenn man sich nach der 2. Runde warmlaufen zur Seite hockt und alle anderen weiterlaufen. Aber ich habe da mittlerweile, glaube ich, gut gelernt, das einfach abprallen zu lassen und beziehungsweise einfach für mich zu sagen, ich muss jetzt nicht auf Krampf weiterlaufen, nur damit ich mich nicht als Erster oder Einziger hinsetze. Also
irgendwie das war wahrscheinlich ein da. Prozess, oder? Also ich glaube, am Anfang ist ja schon wahrscheinlich, kämpft man
natürlich
da ein bisschen mit,
Es gab immer die Phase, wo man sagt, ich möchte absolut nicht anders sein, ich möchte am besten genau das Gleiche machen, ich möchte auch 4 Stunden Fußball spielen, ich möchte die Hobbys machen, ich möchte auch das Mögliche machen, was alle anderen machen, wieso kann ich das nicht, wieso klappt das bei mir nicht so. Das gab es natürlich, aber ich glaube, über die Phase bin ich jetzt gut hinweggekommen.
Okay. Hast du da von anderen Kindern mal was gehört? Also Kinder können ja manchmal schon auch echt fies sein, weil du Dinge nicht mitmachen konntest oder wegen deiner Narbe. Oder hattest du eigentlich immer... Oder vielleicht auch das Gegenteil, ja, dass sie das irgendwie cool fanden und eine coole Geschichte und irgendwie was, ja, fast so ein bisschen neidisch waren auf diese Besonderheit.
Also wenn, dann ging es eigentlich immer eher in die positivere Richtung. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Sportumkleide mich umziehe und dann mein T-Shirt umziehe und dann fragen mich die Klassenkameraden, hey, was hast du da? Boah, cool, du hast eine Narbe, sieht aus, als hättest du gekämpft. Mhm. Also das war immer... das eigentlich coole Ding, was mich dann auch irgendwie stolz gemacht hat oder mich quasi bestärkt hat, dass es doch nicht so schlimm ist, wie es wirkt.
Ne, voll schön zu hören. Also man denkt ja, ich bin ja auch Mama von einem herzoperierten Kind und also ich finde das voll schön zu hören, dass es eben halt auch so ein positives Herausstellungsmerkmal sein kann eben. Würden wir uns, glaube ich, alle Zuhörenden würden sich das für ihre Kinder wünschen, solche Erfahrungen zu machen. Jetzt, hattest du ja nicht nur die OPs, die du als Baby und Kleinkind hattest, sondern du hattest ja dann nochmal einmal mit deinem Herzen zu tun. Kannst du mal erzählen, wie es dazu kam? Also du hast mir im Vorgespräch gesagt, du warst da in der 6. Klasse. War von vornherein klar, dass du irgendwann nochmal operiert werden müsstest? Oder hat man das mit der Zeit beobachtet und festgestellt, da muss nochmal was gemacht werden? Oder hat sich dein Zustand verschlechtert? Wie war das?
Also es war eigentlich von vorhinein klar, dass ich irgendwann meine Herzklappe, dass die irgendwann ersetzt werden muss, einfach weil ich wachse und die Herzklappe, die mir quasi als Baby künstlich eingesetzt wurde, natürlich nicht mitwächst und dass sie dann irgendwann zu undicht wird, dass sie halt einfach ersetzt werden muss. Das war von Anfang an klar und es war auch eigentlich kein großer Eingriff. Das war alles per Herzkatheter möglich, relativ einfach, würde ich jetzt sagen. Das war dann ungefähr im Frühsommer 2018. Da war ich dann gerade mit der 5. Klasse fertig quasi, also Start der Sommerferien. Da wurde ich dann nach München, ins Deutsche Herzzentrum, gerufen quasi, für diesen Routineeingriff. Ja, passt, alles gut. 3-4 Tage diesen Herzkatheter. Und danach wieder raus. Da hatte ich einen wunderschönen Sommerurlaub mit meiner Familie. Aber dann habe ich gemerkt, dass es mir immer schlechter ging. Quasi, dass ich immer öfter einfach sehr schnell sehr müde wurde. Dass ich einfach nicht die Kraft hatte, die ich ein paar Monate davor noch hatte. Und dann kam auch irgendwann so immer leichtes Fieber. Immer so auf 37,9, 38,2 Fieber. Und da haben wir halt gesagt, ja, okay, gehen wir es mal abchecken. Und waren als erstes in Regensburg. Also ich wohne ja in Regensburg. Erstmal da, beim Arzt, im Krankenhaus. Und die haben gesagt, ja, da muss man aufpassen. Das könnte was mit dem Herzen sein. Und haben angefangen, Blutkulturen zu nehmen. Das ist noch eine sehr prägsame Erinnerung, dass ich dann in Regensburg im Krankenhaus, ich glaube, 2 Nächte bleiben musste und mir wirklich alle paar Stunden Blut abgenommen wurde. Also.
Ja, also immer wieder neu oder durch den Zugang?
Nee, immer wieder neu. Das heißt, auch um 4 Uhr nachts aufgeweckt werden vom Arzt, der schon mit der Nadel da steht. Es gab bestimmt schon mal bessere Nächte, kann man so sagen. Und dann wurde halt bei diesen Blutkulturen, hat sich dann quasi gezeigt, dass sich diese Herzklappe infiziert hat. Mit einem bakterieller Infekt einfach. Und dann musste relativ schnell gehandelt werden. Das heißt, ich wurde nach München ins Deutsche Herzzentrum geschickt. Und dort dann erstmal auf eine Antibiotika-Therapie gesetzt. Das heißt, ich glaube, es waren 30 Tage Antibiotika jeden Tag. Das heißt, dort stationär, das war dann schon im September 2018, also neues Schuljahr beginnt, 6. Klasse, man ist in eine neue Klasse gekommen. Und ich habe von Freunden mitgekriegt, oh ja, neue Klasse, oh, es ist voll cool, oh, wir lernen jetzt alle Französisch. Und ich bin 130 Kilometer weg im Krankenhaus, liege den ganzen Tag im Bett mit meinen leichten Fieberschüben und krieg Antibiotika durch den Zugang. Also das war auch eine...
Ja, und wahrscheinlich hattest du jetzt auch nicht so wahnsinnig oft Besuch, gell, bei 130 Kilometern Entfernung und so.
Nee, also... natürlich meine Familie, meine Eltern, die da eigentlich rund um die Uhr da waren, meine Schwester, die mich öfter besucht hat und meine 2 besten Freunde, die sich damals einen Ausflug gegönnt haben übers Wochenende, um mich zu besuchen und um aufs Oktoberfest zu gehen, haben sie direkt 2 in 1 einen schönen Nachmittag mit mir verbracht und das hat mir, glaube ich, wirklich sehr geholfen, nicht so krass abgekoppelt zu sein. Nee, aber dann diese Antibiotikatherapie, Die hat nur sehr bedingt geholfen. Und letztendlich hat es dazu geführt, dass diese neu eingesetzte Herzklappe ausgetauscht werden musste. Und das musste halt per große OP am offenen Herzen gemacht werden. Das hat natürlich den Krankenhausaufenthalt nochmal verlängert.
Wann hat man das gemerkt, dass die Antibiotikatherapie nicht angeschlagen hat? Nach wie vielen Tagen ungefähr?
Boah, so genau weiß ich nicht, aber es müsste eigentlich relativ zeitig gewesen sein.
Okay. Mhm.
Weil letztendlich bin ich, glaube ich, auf 40, 45 Tage im Krankenhaus gekommen mit allem drum und dran, bis ich wieder nach Hause gehen konnte. Nach der großen OP, dann auch Intensivstation und allem drum und dran wirklich.
100 Sekunden Herzwissen. Endokarditis an der künstlichen Herzklappe. Menschen mit angeborenem Herzfehler haben ein leicht erhöhtes Risiko für eine sogenannte Endokarditis. Dabei handelt es sich um eine Entzündung der inneren Herzhaut. Meist sind davon die Herzklappen betroffen. Besonders relevant ist das für Menschen, die eine künstliche Herzklappe oder anderes Fremdmaterial im Herzen haben. Die gute Nachricht: Insgesamt ist eine Endokarditis relativ selten. Auch bei künstlichen Herzklappen entwickelt nur ein kleiner Teil der PatientInnen im Laufe ihres Lebens eine solche Infektion. Trotzdem nehmen ÄrztInnen dieses Risiko sehr ernst, weil die Folgen ohne Behandlung schwer sein können. Wie entsteht eine Endokarditis? Meist gelangen Bakterien über den Blutkreislauf zum Herzen, zum Beispiel über kleine Verletzungen im Mundraum, über entzündetes Zahnfleisch oder seltener über andere Infektionen im Körper. Wenn sich diese Bakterien an einer Herzklappe festsetzen, können sie dort eine Entzündung auslösen. Typische Symptome sind anhaltendes Fieber, starke Müdigkeit, Abgeschlagenheit, manchmal auch Herzrasen, Gewichtsverlust oder Atemnot. Die Beschwerden können sich langsam entwickeln und sind deshalb manchmal schwer einzuordnen. Wenn eine Endokarditis festgestellt wird, erfolgt zunächst eine intensive Antibiotikatherapie. Meist über mehrere Wochen im Krankenhaus. In vielen Fällen reicht diese Behandlung aus, um die Infektion vollständig zu kontrollieren. Manchmal ist jedoch eine Operation notwendig, zum Beispiel wenn die Herzklappe durch die Entzündung stark beschädigt wurde oder wenn sich die Infektion mit Medikamenten allein nicht ausreichend behandeln lässt. Dann wird die betroffene Klappe häufig noch einmal ersetzt, so wie auch in der Geschichte dieser Folge. Wichtig ist, mit früher Diagnose und guter Behandlung sind die Chancen heute meist sehr gut. Deshalb achten ÄrztInnen bei Menschen mit angeborenem Herzfehler besonders auf mögliche Warnzeichen und empfehlen regelmäßige Kontrollen sowie eine gute Mundhygiene als wichtigen Teil der Vorbeugung. Und hattest du also an dem Punkt, wo du dann erfahren hast, okay, das wird jetzt eine große Herz-OP, hattest du da Angst oder, also wie alt warst du dann da? So 12 ungefähr, oder?
Ja, ich glaube 12 kommt gut hin. Ja.
Also hast du das da richtig überrissen, was das bedeutet? Oder war das wie in so einem Film, dass du irgendwie das Gefühl hattest, das betrifft mich irgendwie gar nicht? Also so erzählen es ja auch manche Leute irgendwie, wenn was Einschneidendes passiert. Wie war das für dich, dass du dann erfahren hast, so okay, da kommt jetzt was viel, viel Größeres, als ich gedacht hätte?
Ich glaube, ich habe das gar nicht richtig wahrgenommen, wie ernst und wie krass das wirklich ist. Also ich glaube, mir war das nicht wirklich klar, dass so eine OP am offenen Herzen wirklich so ein extremer Eingriff ist und das dann so viel Zeit braucht, bis ich wieder normal mein Leben weiterführen kann. Das heißt, eigentlich war es nicht wirklich Angst, die ich hatte. Mehr war ich einfach traurig, weil es hieß, dass ich noch länger in München im Krankenhaus bleiben muss und nicht wieder normal zur Schule nach Hause kommen darf. Aber Angst war eigentlich nie wirklich da. Und da haben mir meine Eltern auch sehr geholfen, dass sie mir jetzt auch nicht wirklich irgendwie Angst gemacht haben, beziehungsweise ihre Angst um mich nicht so offen von mir gezeigt haben.
Hast du im Nachhinein mal mit deinen Eltern darüber gesprochen? Hatten die Angst um dich oder waren die so, okay, haben wir schon mal durch, schaffen wir auch noch mal?
Nee, also ich habe mit meiner Mutter danach geredet und sie hat mir dann wirklich gesagt, ja, natürlich hatte sie Angst. So ein großer Eingriff, der ist immer beängstigend. Vor allem dann die Zeit danach, dass das hart werden kann, wieder quasi auf den alten Stand, Leistungsstand zurückzukommen. Also da hatte sie schon sehr Angst um mich zu der Zeit, aber hat es, wie gesagt, mir nie so offen gezeigt und mir quasi immer Mut gemacht.
Ja, schön. Und dann bist du aufgewacht nach dieser OP und dann hast du realisiert, das war irgendwie doch ein Brett.
Ja.
Wie war das für dich?
Es war doch ein bisschen schockierend, in der Intensivstation aufzuwachen und alle möglichen Schläuche aus dem Körper kommen zu haben, und irgendwie, es war doch nicht so einfach wie erwartet. Ich kann jetzt doch nicht einfach aufstehen und aufs Klo gehen wieder ganz normal, sondern ich muss da jetzt liegen bleiben, und wie, ich muss jetzt in der nächsten Woche langsam lernen, mich erstmal wieder aufzurichten, dann langsam hinstellen. Also es war schon schockierend, das habe ich irgendwie nicht erwartet, dass es so irgendwie langwierig beziehungsweise irgendwie zäh wird, dieses wieder auch nur ansatzweise auf einen Stand kommen, wo ich ohne irgendwie Hilfe durch die Krankenhausgänge laufen kann.
Und hattest du Schmerzen? Also, ich stelle mir das ja auch furchtbar schmerzhaft vor, so am Brustkorb. Oder war das jetzt nicht dein größtes Problem in der Zeit?
Nee, also das war eigentlich nicht wirklich mein größtes Problem. Ich hatte sehr viele Kopfschmerzen zu der Zeit. Also die Zeit so auf der Intensivstation nach der OP, das war eigentlich weniger so Schmerzen aus der OP irgendwie. Aber ich glaube, das war einfach alles sehr viel für mich. Die alle Einflüsse, und die ganze Zeit piepst irgendein Monitor und ich lieg da, kann mich nicht bewegen, kann irgendwie nichts dagegen machen wirklich. Ich glaube, das war mehr das, was mich groß gestört hat, beziehungsweise was ich ertragen musste.
Hast du aus der Zeit, also hast du das Gefühl, du hast aus der Zeit irgendwie was, was mitgenommen, dass du, keine Ahnung, weiß ich nicht, ohne Geräusche nicht mehr schlafen kannst oder dass du irgendwie sagst, so, boah, Krankenhäuser kann ich irgendwie gar nicht mehr betreten oder konntest du alles, was dann dort war, gut hinter dir lassen?
Also was lang gebraucht hat, wieder reinzukriegen, war, während ich schlafe, mich wieder zu bewegen. Weil nach der OP kriegt man da quasi einen Zugang durch den Hals, einen zentralen Venenkatheter. Und das heißt, der ist dann zum Beispiel auf der linken Seite. Und das heißt, man darf, wenn dann, nur auf der rechten Seite liegen. Und normalerweise war ich immer jemand, der sich beim Schlafen viel bewegt. Also alles von Rücken, Seite, Bauch. Ganzes Turnprogramm, was ich nachts gemacht habe. Und das dann erstmal rauszukriegen, von wegen, du darfst dich jetzt nicht auf die linke Seite legen, auf keinen Fall. Zu, ja, du hast jetzt nichts mehr, du bist jetzt daheim, du hast jetzt nichts mehr am linken Hals. Du kannst jetzt wieder links schlafen. Das war ein komisches Gefühl, das auch gebraucht hat, wieder reinzukommen. Und da hat sich dann das auf der linken Seite Schlafen für die erste Zeit sehr komisch angefühlt. Mittlerweile geht es wieder voll, mittlerweile rolle ich mich wieder rum.
Und hast du das Gefühl gehabt, so okay, du bist schwach, aber irgendwie geht es dir trotzdem besser? Oder hattest du für dich eh nie das Gefühl, dass so eine OP jetzt nötig wäre, sondern das war eher halt eine medizinische Entscheidung.
Ja, ich glaube, das war eher medizinisch, weil für mich war es immer so, ja, okay, ich bin halt jetzt erschöpft. Gut, dann lege ich mich kurz hin für ein paar Stunden. Und dann war ich immer relativ schockiert, als meine Mutter dann gekommen ist. Ja, hast du schon wieder einen Mittagsschlaf gemacht? Jetzt hast du schon wieder 4 Stunden geschlafen von 1 bis 5. Ist wirklich alles gut? Bist du krank? Hab ich das immer als überdramatisierend wahrgenommen, weil das irgendwie nie so eine Verbindung war, von wegen, dass es mir wirklich schlecht geht, nur weil ich erschöpft bin und müde bin.
Und dann kam so langsam der Punkt, wo es dann bergauf ging, vermute ich, dass du gemerkt hast, du kannst jeden Tag so ein bisschen mehr und so. Was war das für dich für ein Gefühl? War das so, Gott, endlich? Oder war es auch so ein bisschen so stolz auf dich, dass du das eben halt auch aus eigenem Antrieb geschafft hast und dass du auch was dazu beitragen konntest, so ja, und wieder so in deinem Körper drin warst? Wie war das für dich?
Also es war auf jeden Fall stolz, also vor allem mit so Meilenstein von ich kann jetzt wieder in die Schule gehen zu ich kann jetzt mit den ich kann jetzt den Aufzugsschlüssel wieder zurückgeben, weil ich jetzt mit Krücken auch Treppen laufen kann, zu ich kann jetzt halt, ich war die erste Zeit auch nur einen halben Tag in der Schule, dann irgendwann einen ganzen Tag in der Schule, dann konnte ich auch nachmittags noch den Nachmittagsunterricht wahrnehmen. Also es war eigentlich sehr gut, dass ich mir immer so Meilensteine quasi gesetzt habe und dann immer zu der Zeit für mich feiern konnte, hey, du hast es geschafft, es ist jetzt nur ein paar Monate her, aber du kannst schon wieder langsam aber sicher Treppen laufen, du kannst schon wieder das möglich, du kannst schon wieder nachmittags mit den Freunden in die Stadt gehen. Also da habe ich es eigentlich immer ganz optimistisch gesehen.
Jetzt warst du ja 12 sogar, da macht man sich jetzt wahrscheinlich noch gar nicht so tiefe Gedanken übers Leben und so. Aber würdest du sagen, diese Erfahrung hat dich in irgendeiner Art und Weise verändert? Also, dass du halt vielleicht gemerkt hast, wie wichtig Gesundheit ist oder dein Blick aufs Leben in irgendeiner Art und Weise, dass du gesagt hast, danach waren dir andere Dinge wichtig oder wichtiger als vorher? Hat das irgendwas für dich grundlegend verändert?
Ich glaube, es hat hauptsächlich verändert, dass ich wirklich ab dem Moment wahrgenommen habe, wie ernst dieser Herzfehler eigentlich ist. Also bis dahin war ich nur ein kleines Kind, das halt 2 Runden weniger laufen konnte als die Freunde. Oder das halt nicht mit dem Fahrrad zur Schule fährt, sondern mit dem Bus. Aber ab da, diese Endokarditis ist jetzt endlich dadurch passiert, dass ich vermutlich irgendwo eine Wunde hatte und dadurch irgendwelche Bakterien in den Kreislauf gelangt sind und sich dann am Herz abgesetzt haben. Und da dann wahrzunehmen, hey, ich muss jetzt aufpassen, wenn andere Leute sich am Finger schneiden, dann packen die ein Taschentuch drauf. Ich muss mir immer ein Desinfektionsmittel beiseite legen und dann halt direkt die schön desinfizieren und ein scheiß Pflaster drauf packen. Also da quasi die Sichtweise auf den Herzfehler, auf meine Krankheit, die hat sich da völlig geändert. Ab dem Moment habe ich dann wirklich gecheckt, das ist was Ernstes, ich muss wirklich auf mich aufpassen, weil ich nicht möchte, dass sowas nochmal passiert.
Ja. Und das ist nach wie vor so, also dass du mit Wunden oder so anders umgehen musst, oder war das quasi nur mit dieser neuen Herzklappe, die da in irgendeiner Form empfindlicher war, wäre das jetzt nicht mehr so?
Nee, doch, das ist nach wie vor so. Das wird auch für immer so sein, dass ich aufpassen muss, wenn ich mich irgendwo verletze, wenn ich eine Schürfwunde habe, dass ich das wirklich reinige, schön verbinde mit Pflastern. Und auch zum Beispiel, wenn ich zum Zahnarzt gehe, da können leicht Wunden passieren, dass ich da quasi prophylaktisch schon mal Antibiotikum oder sowas nehme. Also da bin ich...
Da bist du auch dauerhaft Endokarditis-Prophylaxe-pflichtig bleiben?
Ja.
Oder, ja, okay.
Ja, schon.
Weil du es schon mal hattest oder weil das für diesen Herzfehler typisch ist?
Ich glaube hauptsächlich, weil es typisch ist. Also eine Infektion, die kann ja immer passieren. Und vor allem, wenn ich ein es ist etwas Fremdes in meinem Körper habe, eine Herzklappe, die nicht zu mir gehört, ist es schwerer, also ist es einfacher, dass sich da was drauf absetzt, was mein Immunsystem nicht direkt so einfach bekämpfen kann. Das heißt, es ist, glaube ich, hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass ich eben diese Prophylaxe beziehungsweise eben diese Vorsicht machen muss.
Okay.
Ihr
Ihr Lieben, eine kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird zu 100% von den Kinderherzen finanziert und ist damit nur eines von vielen Projekten, mit dem sich die Stiftung für Forschung und Therapie für herzkranke Kinder und ihre Familien einsetzt. Regionale Niederlassungen an drei großen deutschen Kinderherzzentren setzen sich auf verschiedenste Art und Weise dafür ein, das Leben herzkranker Kinder zu verbessern, zu verlängern und Herzfehler in Zukunft noch besser behandeln zu können. Um unseren Kindern weiterhin diese großartigen Chancen zu ermöglichen, ist der Kinderherzen e.V. neben dem Einsatz vieler Ärztinnen und Forschenden vor allem auf eines angewiesen: eure Spenden. Wenn ihr also diesen Podcast gerne hört, er euch hilft und ihr auch anderen Herzkindern und ihren Familien helfen möchtet, denkt doch, wenn ihr das nächste Mal etwas Geld übrig habt oder ein Geburtstag ansteht und ihr nicht wisst, was ihr schenken sollt, an eine Spende für die Kinderherzen. Damit helft ihr nicht nur Kindern wie unseren, ihr könnt die Spende durch einen Spendenbeleg auch steuerlich absetzen. Weitere Infos und einen Spendenlink findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.kinderherzen.de. Wie sehr ist der Herzfehler heute für dich noch Thema? Also ist der in deinem Alltag präsent? Gut, jetzt wenn du sagst, du schneidest dich mal oder so, aber so generell bei allem, was du machst, lebst du vom Gefühl her anders als deine gesunden Freunde?
Ich glaube nicht wirklich. Also ich habe mittlerweile gut hingekriegt, mit dem Herzfehler ein relativ normales Leben zu führen und die Sachen, die nicht klappen, die mache ich halt einfach nicht. Also ich bin jetzt kein Marathonläufer, ich bin kein Profifußballer, sondern ich habe halt andere Hobbys, ich habe andere Prioritäten in meinem Leben, die halt, wo der Herzfehler halt keinen wirklichen Einfluss auf mich hat. Das heißt, ich würde behaupten, dass ich eigentlich Stand jetzt, also natürlich ist immer im Hinterkopf, hey, du hast diesen Herzfehler, hey, du musst aufpassen bei Verletzungen und sowas. Aber richtig im Alltag stellt der sich nicht so in den Vordergrund, wie man es erwarten könnte.
Okay. Wie war das während der Corona-Pandemie? War das für dich, also hattest du da mehr Angst als Gleichaltrige? Weil eigentlich hieß es ja immer, Kinder und Jugendliche, die sind da relativ raus. Aber es hieß ja auch, mit einem angeborenen Herzfehler kann das Risiko eventuell größer sein. Wie war die Zeit für dich?
Ich glaube, die war nicht besonders schwer oder beängstigend für mich. Natürlich, ich habe dann auch Corona bekommen, früher oder später. Hatte man natürlich öfter aufgepasst, hey, hast du jetzt wieder diese Fieberschübe? Oder hey, geht's wieder los mit, dass ich erschöpfter bin den Tag über? Beziehungsweise, wie lange hält das an? Habe ich noch Corona und bleiben diese Leistungsabschwächungen noch, da haben wir natürlich mehr aufgepasst, aber letztendlich hatte ich, glaube ich, nicht wirklich mehr Angst und habe jetzt gedacht, ich muss jetzt 1000-mal vorsichtiger sein als jeder andere.
Okay. Hast du das Gefühl, also jetzt hast du gerade ganz viel gesagt dass du irgendwie bewusster lebst und dass du auch ja stolz auf dich warst, wie du das so gemeistert hast und dass du irgendwie auch positive Rückmeldungen von anderen bekommen hast, zum Beispiel für diese Narbe. Aber natürlich ist es ja auch eine Einschränkung. Hast du das Gefühl, der Herzfehler hat dir insgesamt mehr genommen oder mehr gegeben? Also weil du eben vielleicht halt auch einen besonderen Blick aufs Leben hast, so den du vielleicht nicht hättest, wenn du diese Erfahrungen nicht gemacht hättest.
Boah, also ich glaube, dass das eigentlich relativ ausgeglichen ist. Natürlich hat er mir vieles genommen, jetzt diese Standardsache mit, dass ich aufpassen muss im Leben, dass ich manche Sachen einfach nicht tun kann, leistungsmäßig, dass ich regelmäßig Kontrollen haben muss, dass ich immer mal wieder einen Krankenhausaufenthalt wie so wegen was auch immer habe. Aber genauso, glaube ich, hat er mir auch Möglichkeiten gegeben, so Erfahrungen zu machen, die ich auch relativ wichtig fand. Also diese Krankenhausaufenthalte, da konnte man auch so dumm es jetzt klingt, viel Positives rausnehmen. Es hat mir...
zum Beispiel?
Es hat mir viel gezeigt, auch alleine viel klarzukommen. Mhm. Also da vor diesem Endokarditis-Krankenhausaufenthalt war ich eigentlich immer mit Freunden unterwegs. Jeden Tag, nachmittags das mit Freunden, dann nach der Schule das mit Freunden. Und dann war das halt so ein plötzlicher Break. Von wegen, du bist jetzt hier im Krankenhaus. Gut, du hast den Zimmernachbarn, aber mit dem kannst du jetzt nicht viel anfangen, vor allem wenn der nicht in deinem Alter ist. Mhm. Und dann bist du da alleine. Natürlich, deine Eltern sind neben dir im Zimmer oder bringen dir was zum Essen vorbei. Aber du musst doch mal anfangen, auch mit dir alleine was anzufangen und dich nicht zu langweilen zu sehr. Mhm. Weil und ich glaube, das hat es mir sehr beigebracht, dass ich auch für mich selber, für mich Spaß haben kann und mich selber unterhalten kann auf eine gewisse Art und Weise.
Also ich würde sagen, ist ja irgendwie auch eine Auseinandersetzung mit sich so, gell? Also ich meine, gut, mit 12 ist es wahrscheinlich anders als dann später, aber irgendwie ja, wo man dann vielleicht doch auch mal drüber nachdenkt, so was ist mir eigentlich wirklich wichtig oder was mache ich eigentlich gerne, wenn ich nur ich bin oder so.
Ja, auf jeden Fall. Also mit 12 ist natürlich nur bedingt möglich, so sehr philosophische Gedankengänge zu haben. Aber doch, ich würde behaupten, dass ich da viel für mich selber entdeckt habe. Auch nur die kleinsten Aktivitäten, wie zweimal durch den Gang laufen, war für mich schon einfach schön und angenehm, was für andere jetzt vermutlich todlangweilig ist.
Wenn du so auf deine Zukunft schaust, hast du Pläne oder würdest du sagen, du lässt gerade mal so das Leben auf dich zukommen? Weißt du schon, was du nach dem Abi machen willst? Wie stellst du es dir so vor, die nächsten Jahre?
Also nach dem Abi mache ich erstmal eine Pause für die 3 Monate erstmal. Und was ich dann vorhabe... Ich habe mich jetzt auf ein duales Studium beim Zoll beworben. Mhm. Weil, obwohl ich körperlich immer eingeschränkt war, war es mir eigentlich immer klar, ich möchte keinen Bürojob, auf keinen Fall. Mhm. Ich möchte irgendwas Aktives, ich möchte was Abwechslungsreiches. Ich kann nicht 40 Jahre lang am Schreibtisch sitzen und E-Mails beantworten. Da habe ich nach 5 Jahren keinen Bock mehr drauf. Und aber es, natürlich ist es durch den Herzfehler eingeschränkt, was machst du? Ja, Polizei ist nicht möglich, weil da brauchst du diesen Sporttest. Und das klappt ja absolut nicht. Und da habe ich dann eben über so Berufsmessen den Zoll kennengelernt, wo man eben super zwischen so Themengebieten wechseln kann mit der gleichen Ausbildung. Also eben dieses abwechslungsreiche Berufsleben haben kann, aber zugleich auch nicht notwendig einen Sporttest braucht, nur eben für ganz bestimmte Bereiche. Und das klang eigentlich wie ein perfektes
Match
eigentlich, ja. Das, ich möchte was Abwechslungsreiches, aber dieser so, aber nichts, wo ich jetzt irgendwie sportlich überbelastet bin, was ich nicht packen könnte. Und das war dann eben perfekt, als ich das gefunden habe. Hey, das ist was Cooles, was auch irgendwie actionreich sein kann, was mir persönlich auch Spaß machen könnte und wo ich auch mit meinem quasi meiner Physis quasi trotzdem da gut was leisten kann. Also da habe ich mich jetzt hinbeworben, warte noch auf eine Rückmeldung, also mal schauen, weil einen möglichen
Plan B gibt's noch nicht. Das wäre dann ab Oktober quasi?
Nee, das wäre tatsächlich schon ab September.
Ah ja.
Okay. Aber, ja.
Und, aber das heißt, du würdest direkt weitermachen wollen? Also keine große Reise oder keine große Auszeit oder so, sondern du bist da schon zielstrebig?
Ja, ich möchte da schon wenn ich schon im Flow bin, dass ich lerne und lernen kann, dann möchte ich das auch gleich so weitermachen. Ich glaube, diese 3 Monate zwischen Abi und Studium geht dann los. Die sind mir, glaube ich, genug, um zu reisen und mir eine Auszeit zu nehmen. Da wäre ein Jahr oder ein halbes Jahr, glaube ich, zu viel für mich.
Okay. Wenn du jetzt heute mit Eltern sprechen würdest, deren Kind vielleicht frisch operiert ist oder auch noch früher in der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt, dass sie von dem Herzfehler ihres Kindes erfahren und sich fragen, ob ihr Kind jemals ein gutes Leben führen wird, was würdest du ihnen mitgeben wollen?
Ich glaube, dass sie sich nicht so extreme Sorgen machen sollten, dass ihr Kind vor allem sozial keinen Anschluss findet. Also ich hatte nie wirklich Probleme, sozial einen Anschluss zu finden. Natürlich gibt es Momente, wo man sich irgendwie ein bisschen ausgeschlossen fühlt, wenn jetzt alle Freunde den Schlittenberg hochrennen und man nur hinterhergehen kann oder so. Mhm. Aber Probleme, aktiv Freunde zu finden und vor allem Freunde, die verstehen, was ich habe, interessiert dafür sind und dann auch checken, hey, der kann den Schlittenberg jetzt nicht hochrennen, dann gehe ich halt mit ihm hoch, ist doch jetzt nicht so schlimm. Das war eigentlich nie schwer für mich. Und ich glaube, da sollten Eltern nicht so die große Sorge haben, dass ihr Kind im späteren Leben so sehr darunter leidet. Natürlich gibt es immer irgendwie Fälle, wo man vielleicht gemobbt wird wegen dem Herzfehler oder wirklich keinen Anschluss findet. Aber wenn ich jetzt so aus meiner Sicht reden kann, dann kann man gut ein Leben und ein soziales Leben finden, wo der Herzfehler nicht so im Mittelpunkt steht.
Ja, das ist, glaube ich, eine ganz tolle Botschaft für alle. Für alle Mamas und Papas, die uns zuhören. Ja, ich danke dir ganz herzlich für dieses schöne Interview und für deine Perspektive. Und das haben wir so in der Form ja tatsächlich auch zum ersten Mal gehört, jemanden in deiner Lebenssituation gerade. Ja, danke, dass du uns so mitgenommen hast und dann alles, alles Gute für dich. Vielen Dank.
Danke, danke für die Einladung. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
Freut mich. Tschüss.
Ciao.
Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder reingehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest was draus mitnehmen. Viele weitere Infos und Links zum Thema findest du wie immer auch in unseren Shownotes. Und wenn du uns gerne hörst, was wir natürlich sehr hoffen, dann abonniere uns doch gleich, um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform und wenn du uns teilst, empfiehlst und anderen Herzkind-Familien von uns erzählst. Oder hast du vielleicht Fragen, Wünsche, Themenideen oder sonstige Anregungen? Dann schick uns die gern an podcast@kinderherzen.de. Schön, dass du heute mit dabei warst. Danke für deine Unterstützung und von Herzen alles Liebe aus München. Tschüss und bis zum nächsten Mal.